Wie startet man seine eigene erfolgreiche Crowdfunding-Kampagne und was muss man zum Beispiel beim Versand in die Schweiz beachten? Das und noch vieles mehr lernt ihr heute im Podcast, denn heute sind Franziska Schaal und Fabian Zbinden zu Gast, die beiden Gründer von Feelfood, und ich bin Madeleine Heutz, euer Podcast-Host und die Gründerin von Raketenstart. Bei Raketenstart digitalisieren wir Rechtsberatung für Gründer, Startups und Selbstständige. Wir sind also deine digitale Rechtsabteilung, mit der du all deine rechtlichen Probleme lösen und alle rechtlichen Themen für deine Gründung finden kannst. Und damit du am besten lernst, sprechen wir jede Woche entweder über juristische Themen oder aber wir sprechen mit Gründer über ihre größten Legal Learnings und natürlich auch ihre Legal Fuck-Ups. Und das werden wir auch heute wieder tun, denn Franzi und ich waren zusammen im Okandada Accelerator hier in Köln, sind jetzt inzwischen zum Januar ausgezogen, wir natürlich in unser neues Büro und Franzi ins Remote Office mit ihrem Team. Und deswegen kennen wir uns schon ganz gut und ich konnte gut verfolgen, was denn bei Feelfood so los ist und sehr, sehr viele spannende Insights gewinnen, die wir heute natürlich zusammen mit euch durchgehen werden, und die betreffen unter anderem die Bio-Zertifizierung. Wir sprechen natürlich über Fabis Lebenslauf, der ja auch bei Die Höhle der Löwen schon war, was er da so erlebt hat, wie man seinen eigenen Foodtruck eröffnet und wie man dann ins eigene Food-Startup kommt. Denn Feelfood macht vollwertige Mahlzeiten im Becher, die man nur mit Wasser aufgießen muss und die vegan sind. Und das passt natürlich auch gut in den Veganuary. Deswegen wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Hören und ja, nehmt einiges mit. So, wir sind jetzt hier tatsächlich nochmal zusammengekommen in einer mir doch schon recht bekannten Situation, denn Franzi und ich haben zumindest die letzten Monate sehr, sehr viel Zeit im Büro zusammen verbracht, weil wir uns ja quasi eins geteilt haben, wenn man das so sagen kann, oder Franzi?
Kann man so sagen.
Kann man so sagen. Wir waren nämlich zusammen im Okandada Accelerator und saßen am Accelerator-Büro und durften da ein Jahr tatsächlich teilnehmen, obwohl du warst gar nicht ein Jahr dabei, ne?
Nee, wir waren ab Juni dabei. Ja, so ein halbes Jahr.
Genau, ich hatte ja das Glück, durch Corona wurde das für uns quasi verlängert. Das heißt, ich habe ein ganzes Jahr da verbracht, bevor wir jetzt in unser Büro umgezogen sind. Aber jetzt sitzen wir hier und zu Gast sind Franzi und Fabi. Eine sehr schöne Alliteration, wie ich finde. Das passt auf jeden Fall gut zusammen.
Auf jeden Fall.
Ihr guckt euch ja schon so an, so ja.
Ja, ich bin vor allen Dingen froh, dass das Mikrofon endlich läuft, muss ich schon sagen.
Ja, wir erzählen leider immer sehr, sehr gerne sehr viel. Aber ist ja nicht schlimm, weil wir können jetzt auch noch ganz viel erzählen. Und vielleicht fangen wir einfach mal an, was ihr so vorher gemacht habt. Auch da bin ich leider ein bisschen biased, weil ich mit Franzi auch schon beim ECC war und wir uns ja daher kennen. Und da war Franzi aber noch keine Gründerin.
Nee, war ich noch nicht. Aber ich muss ehrlich sagen, eigentlich fangen wir die Story immer bei Fabi an, weil sie eigentlich auch da anfängt für Feelfood. Und dann kommt mein Part samt ECC.
Ja dann.
Also von daher.
Fabi, darfst du wieder reden?
Ich bin da. Also, ja, bei mir hat es irgendwie vor 15 Jahren angefangen, also es ist ein bisschen, es ist eine Weile her schon, mit dieser ganzen kulinarischen Geschichte. Also ich habe die Ausbildung als Koch gemacht in der Schweiz, und ja, habe dann relativ schnell so einen Berufsstolz entwickelt, weil es einfach auch ein schöner Beruf ist und man irgendwie, ja, Leute glücklich machen kann durch etwas, was man mit den Händen irgendwie kreiert hat, und das, wenn man das beherrscht, gibt es einem einfach auch so ein Gefühl von, okay, ich kann irgendwas kreieren und mit dem Leute glücklich machen, das ist einfach wunderschön, und das habe ich dann auch verfolgt ein paar Jahre lang, ja, in verschiedenen Stationen habe ich mich dort ausprobiert irgendwo, sage ich mal, in verschiedenen Küchen mit verschiedenen Styles, auch in LA und Miami, japanisch-peruanische Küche, auch in der Schweiz, verschiedene Sachen. Also schon sehr lange eigentlich Spitzengastronomie gemacht und dann irgendwann mal gemerkt, okay, also so 15 Zutaten auf einem Teller ist irgendwie schon ziemlich krass, und ich habe es den Gästen fast nie geglaubt, dass sie das wirklich geil finden. So, also die bezahlen viel Geld und dann haben sie so viele Sachen drauf und begreifen irgendwie gar nicht, was, wie viel Arbeit dahinter steckt und so, keine Ahnung. Irgendwann, ja, habe ich das Ganze runtergebrochen oder mich verabschiedet eigentlich von dem allem und habe mich selbstständig gemacht mit einem ganz simplen, einfachen Konzept. Das heißt Laribolita. Es ist ein Foodtruck, so ein Dreirad, was ich umgebaut habe. So ein italienisches Vespa-Car nennt sich das. Also wirklich so ein kleines mobil, weil ich da noch nicht die Autoprüfung hatte. Und das war so das Größte, was ich mit meiner Motorradprüfung fahren konnte, was man noch irgendwie in einem Foodtruck umbauen kann. So. Und ja, so habe ich dann gestartet. Das war vor ungefähr 5, jetzt schon fast 6 Jahren. Auf den Straßen in Bern war ich unterwegs und habe herzhafte Eintopfgerichte serviert. Also wirklich was sehr Ehrliches, Direktes, Unkompliziertes und trotzdem sehr nahrhaft und einfach, ja, so feel good food irgendwie. Ne? Man fühlt sich gut, man kriegt was Warmes und Leckeres zu essen. Und ich habe das im Brot serviert, also auch so der Nachhaltigkeitsgedanke war mir schon immer wichtig. Und irgendwann kam dann der Punkt, nach ein paar Jahren, sage ich mal, wo ich gemerkt habe, okay, Interesse ist groß, viele Events auch gemacht, viele Pop-Up-Konzepte geschrieben auch, Konzepte für andere Leute und das war einfach ein großes Abenteuer und ich bin sehr dankbar, dass ich viel erleben durfte und durch die große Nachfrage von anderen Städten auch war eigentlich so klar, okay, entweder mache ich das Geschäftsmodell zum Multiplizieren in ein Franchise-System, dann gibt's mich mal 2, 3, 4 Mal irgendwie so in anderen Städten mit dem gleichen Setup irgendwie. Oder ich muss irgendein Produkt kreieren, was ähnlich ist wie das, was ich verkaufe. Und ich habe mich dann für das Produkt irgendwo entschieden, habe mit einer Lebensmitteltechnologin so eine erste Version von einer gesunden Mahlzeit kreiert. Und das war ganz spannend, das habe ich dann auch verkauft, aber war nicht richtig happy, weil es war sehr teuer in der Herstellung, viel Plastik noch, viel Abfall, also ja, eigentlich aber sehr hochwertiges, cooles Produkt, war noch gekühlt und ja, dann ging es weiter und irgendwann bin ich dann in Köln gelandet.
Ja, in Köln gelandet,
ich muss 2 Fragen stellen, wie lange dein Akku noch hält vom Mikrofon und ob ihr bald einschlaft, wenn ihr mir zuhört, weil sonst mache ich noch 2 Stunden. Also,
nee, in Köln gelandet, wir haben uns tatsächlich über meinen Freund kennengelernt, den hatte Madeleine auch schon im Podcast, den Gründer von Nomu, Janis, dass der hat Fabian auf einer Foodmesse kennengelernt, wo Fabi eben ja schon mit einem Folgeprodukt von dem ersten unterwegs war, es war schon ein Trockenprodukt. Und Jan kam mega begeistert nach Hause und sagte, Franzi, ich habe das Produkt für dich gefunden, absoluter Jackpot. Ich war nämlich, wie ja Madeleine vorhin schon so ein bisschen angekündigt hat, gemeinsam auch mit Madeleine beim ECC aktiv, das ist der Entrepreneurs Club Cologne, eine studentische Initiative, wo wir ja Studierende mit der Startup-Szene verknüpfen, habe da den Vorstand übernommen und vor allem zum Schluss die Rife-Konferenz organisiert, so eine Entrepreneurship-Konferenz im Rheinland hier. Und hatte eigentlich schon immer auch das Bedürfnis, selbst zu gründen, weil mich die ganze Startup-Szene begeistert hat, weil mich das irgendwie begeistert hat, zu sehen, wie irgendwie Ideen wachsen, sich Teams entwickeln, wie man gemeinsam mit so einem kleinen Team was aufbauen kann. Und genauso habe ich es ja auch eben bei Jan verfolgt und gesehen. Hatte aber selber nie so die richtige passende Idee für mich. Und dann kam eben Jan nach Hause nach dieser Foodmesse und sagte, Franzi, das ist perfekt, ihr müsst euch treffen. Und am nächsten Tag haben wir uns tatsächlich getroffen. Ich glaube, Fabi hat abends noch geschrieben, meinte, ja, Jan hat von dir erzählt, lass uns doch irgendwie mal treffen. Am nächsten Tag getroffen, uns unterhalten und irgendwie gemerkt, wow, das passt eigentlich 100% zusammen. Das Produkt ist irgendwie absolut passend. Es passt von der Kombination her, so dass ich eben BWL studiert habe und diese BWLer-Bereiche abdecken kann, Fabi eben die Produktentwicklung übernehmen kann plus den Vertrieb. Und so ergänzen wir uns eigentlich perfekt und haben für Feelfood da eine ziemlich gute Basis, um durchzustarten.
Auch gerade so die Zeit gewesen bei mir, wo ich gemerkt habe, okay, ich fühle mich gerade nicht so wohl und komme irgendwie nicht weiter mit meinem Projekt, sag ich mal, oder? Und genau das hat mir halt auch gefällt, das, was Franzi sagt mit Ergänzen, ist halt wirklich Ergänzen in dem Bereich, wo ich eigentlich fast keine Ahnung habe und umgekehrt so. Aber einfach das Interesse auf beiden Seiten ist einfach da und deshalb, ich glaube, ergänzen bedeutet auch in einem Startup voneinander lernen. Und das ist das, was bei uns extrem stark passiert. Also dieser Austausch und Interessensaustausch so ist sehr groß und auch ein großer Respekt von dem gegenseitigen Können, so von den Skills, die man eben nicht hat. Und das ist der große Vorteil bei uns, dass es einfach wirklich so in dem Ausmaß ist, dass man sich wirklich wohlfühlt und auch gestärkt jeden Tag irgendwie arbeiten kann an dem Projekt, ja.
Absolut.
Total. Zum Thema Learnings bringst du ja dann auch schon viel aus der Branche mit. Du hast eben erzählt, dass du vorher schon mal eine Firma gegründet hattest, die Instant Fresh hieß, richtig? Und eventuell erkennt man dich ja so ein bisschen wieder, weil du ja noch ein paar andere Learnings auf dem Weg mitgenommen hast und ja auch schon so ein bisschen, jetzt mal abgesehen von deiner Miami-Erfahrung, auch ein bisschen Fernseherfahrung mitbringst. Na, wir hatten ja schon mal ein paar Leute hier, die so ein bisschen erzählt haben, die auch bei der Höhle der Löwen waren. Und das war ja auch was du... War das letztes Jahr? Ja, ne? Nee, jetzt ist es schon vorletztes Jahr.
Ja, jetzt ist es schon wieder... Jahr.
Jetzt muss man Zeit, wieder sagen, vorletztes Jahr.
Ja.
Ja, genau.
Krass.
Magst du da mal so ein bisschen aus deiner Erfahrung berichten?
Ja, ich glaube, dass das eigentlich ein Element ist. Übrigens, das ist der erste Podcast, den wir gemeinsam machen. Ne?
Ja.
Ist schön, oder?
Man müsste gerade den Blick von euch so zueinander sehen. So.
Stimmt.
Ja, wir haben noch gar nie gemeinsam irgendwie so was aufgenommen. Ist cool.
Doch,
Videos. Ihr habt ja auch eine Gründer-Fernbeziehung quasi.
Ja, im Prinzip schon. Ja, stimmt.
Das müsste man vielleicht auch nochmal erwähnen.
Ich erzähle ganz kurz Learning von TV, weil im Prinzip ist das Learning relativ einfach. Also du musst halt, wenn du ein Gefühl hast, und das lässt sich nicht los, dann mach's halt einfach. Und das ist halt so ein generelles Ding. So irgendwie, okay, ich habe diese Sendung gesehen vor 5, 6 Jahren, was weiß ich. Und für mich war eigentlich schon klar, dass ich irgendwann mal dort bin. So, ne? Und dann muss man halt auch geduldig sein. Also das Learning ist am Schluss auch geduldig sein, bis diese Überschneidung von dem, was man sich vorstellt, irgendwann mal eintrifft. So. Und wenn man diese Geduld verlässt, dann geht dieses Element, was irgendwie zur Überschneidung kommen wird, so plötzlich ist das weg, so, weil dieser ganze Zauber oder dieses Ding so vom Universum verschiebt sich halt irgendwie und dann provoziert man irgendwas, was eigentlich gar nicht sein muss. Also man muss einfach auch geduldig sein und halt immer an dem festhalten, was einem nicht loslässt per se, weil dann ist ja irgendwas, was wahrscheinlich spannend sein kann. Und sowas halt auch mit dem Fernsehen und dann hat das wunderbar geklappt, war eine spannende Erfahrung, bloß war ich halt in diesem ganzen Element nicht happy, weil aus verschiedenen Gründen irgendwie auch Faktor Zeit und wie auch immer das einfach dazu geführt hat, ja, dass man Entscheidungen schnell treffen muss und manchmal trifft man halt auch falsche Entscheidungen, was auch immer das bedeutet, ne? Und ich glaube, über das Einzelne, also die es wirklich interessiert, die dürfen sich gerne bei mir melden. fabian@feel-food.com. So, ich erzähle das sehr offen, aber vielleicht im persönlichen Rahmen darüber. Ansonsten werde ich sicher irgendwann mal ein Buch schreiben. Aber ich glaube, wie gesagt, das Learning ist einfach Bauchgefühl, irgendwie auch irgendwie ja hinhören und ruhig bleiben, geduldig sein und Spaß an der Sache haben. Und jetzt zurück zu Franzi.
Zurück zu Franzi.
Was war das Thema, was wir aufgreifen wollten?
Ich weiß auch grad nicht mehr.
Dass ihr eine Gründerfernbeziehung
habt. Wir haben eine Gründerfernbeziehung. Das stimmt. Tatsächlich. Also ich sitze ja oder saß tatsächlich mit Madlenia im Rukandada und Fabian in der Schweiz im schönen Bern. Und wir machen es tatsächlich so, dass Fabian circa eine Woche pro Monat zu mir kommt, in unserem schönen Wohnzimmer schläft. Klappt ganz gut.
Köln.
Bekannt, ne? Alle hier den Podcast hören.
Richtiger Gründer habt dann, wenn du wohnst ja mit Jan auch zusammen, ne?
Ja, da wird dann nur strategisch gesprochen und wo können wir hin und Foodprodukte etc. werden da gewälzt ohne Ende.
Muss ich kurz doppelt unterstreichen, weil das ist wirklich krass. Also bei Franzi zu Hause, wenn ich dort zu Besuch bin, ganz unkonventionell auf der Couch mit Schlafsack und so, also wirklich easy style bin ich da unterwegs. Aber da ist wirklich Spirit, so Startup, also krass, wirklich. Ja. Ich glaube, wenn man da irgendwie ein Mikrofon mal hin, also da können
so eine versteckte Kamera oder so.
Ja, das ist so ein
wird schon Startup sehr viel
Reality TV Show könnte man da machen.
Wenn Fabi dann da ist, dann machen wir echt Powerwoche komplett durchziehen. Und ich muss sagen, ich finde das Modell eigentlich perfekt, weil man echt eine Woche lang immer wieder Vollgas gibt, die Themen, die wirklich wichtig sind, dann in dieser Woche konkret angeht und dann hat man wieder Zeit, um so Daily-Business-Aufgaben abzubearbeiten. Und davon gibt es ja inzwischen doch schon einige. Und von daher ist das eigentlich perfekt, dass man sich immer eine Woche nimmt und sagt, gut, jetzt gehen wir die großen Themen an, treffen die Entscheidungen, die wir treffen müssen und dann geht's wieder weiter. Ja. Und ich meine, während Corona lernt jeder, dass es online auch wunderbar funktionieren kann. Ne?
Ja, voll. Gerade in der Pandemie dann irgendwie über die Ländergrenzen hinweg dann zusammenzugründen, ist ja auch nicht ohne, ne?
Ja, aber arbeitstechnisch und so ist schon in Ordnung dann, wenn man am Anfang noch gereist ist. Es geht auch noch.
Ja, also der Mensch gewöhnt sich halt wirklich an Dinge, das ist manchmal auch praktisch so. Und ich glaube, es ist einfach eine gute Übung. Es ist eine Riesenchance, wenn man so modern unterwegs ist und eigentlich losgelöst von Raum und Zeit schon fast gesagt irgendwie arbeiten kann. Ist doch perfekt.
Also, ja, absolut.
Toll. Jetzt haben wir ja noch so ein paar Überschneidungen im Werdegang, auch wenn ihr schon als GmbH quasi unterwegs seid. Macht ihr jetzt auch bei dem Ideenwettbewerb der Uni Köln mit?
Kennst du den Wettbewerb?
Letztes Jahr gewonnen.
Den habe ich letztes Jahr gewonnen. Das haben wir auch, glaube ich, im Podcast erzählt. Und da seid ihr jetzt im Start. Dafür habt ihr beim Businessplan-Wettbewerb mehr abgestaubt. Die Kölner, es ist ein Klüngel. Nicht nur bei euch am Küchentisch.
Nee, sondern das generell. Man trifft die gleichen Startups immer und immer wieder. Vor allem, wenn man so ein bisschen, ich sag mal, in der ähnlichen Generation ist, ne? Also so ähnlicher Zeitraum rumgegründet. Und genau, so machen wir jetzt beim Gründerideenwettbewerb mit. Gibt's übrigens auch dieses Jahr zum ersten Mal einen Publikumspreis. Also 21.06. Ich weiß nicht, ob es bis dahin schon
ist. Und es gibt viel mehr Preisgeld als bei uns letztes Jahr. Ihr habt einiges richtig gemacht.
21.06. Ne, was?
21.01. Was erzähle ich denn?
Ja. Einschalten. Also, 21.01.
Alle drücken, alle voten.
Wo muss man einschauen? Das musst du sagen.
Weiß ich nicht. YouTube, glaube ich, kann man live streamen.
Kann man bestimmt googeln.
Eingeben was?
Gründerideenwettbewerb der Uni Köln. Genau.
Ja.
Yes.
Da nehmen wir teil.
Ja, wir vergeben immer gerne kostenlose Werbeplätze für die Uni Köln.
Danke.
natürlich. 30 Sekunden kriegen wir.
Ja, ja, genau. Die Rechnung, die schicke ich da drauf. Was ist denn sonst noch geplant jetzt in den nächsten Wochen? Also ich habe es ja live ein bisschen mitverfolgt aus meiner Perspektive. Ihr habt jetzt euer Produkt fleißig gekocht die letzten Monate. Ihr habt euer Design fleißig gemacht.
Es das brodelt ich auch. Bei uns.
Es brodelt auf jeden Fall. Nicht nur im Topf, sondern quasi auch drumherum. Ihr habt ja auch hier die drei Produkte hingestellt. Kann ich immer mal gucken. Ich finde es ganz faszinierend, weil ich ja wirklich die Entwicklung, wir haben ja kein haptisches Produkt, ne? Das heißt, klar, wir haben auch ein Design auf der Website und so, aber es ist halt, manchmal wünsche ich mir auch, dass wir irgendwas hätten, was man so anfassen kann. Deswegen war das irgendwie schön, dass man es bei euch so ein bisschen mit anfassen konnte und so die ganze Entwicklung so ein bisschen mitbekommen hat. Und vor allen Dingen kann man es halt essen, ne?
Das ist vielleicht an der Stelle gar nicht so schlecht, auch kurz zu erzählen, was wir überhaupt genau machen.
Also, ja, das wäre wahrscheinlich...
Fände ich irgendwie noch spannend und vor allen Dingen auch die Leute, die zuhören. Also ich hoffe, dass das euch interessiert, liebe Zuhörer und
Zuhörerinnen. Das hat was mit Essen zu tun, das haben wir schon gespoilert.
Ja.
Ja, simpel ist es, wir machen schnelle, gesunde Mahlzeiten zu jeder Zeit. Ne? Also wenn du dich schnell, gesund ernähren möchtest, ist Feel Food genau das Richtige für dich.
Genau, wenn du aus verschiedenen Gründen irgendwie nicht dazu kommst, selber zu kochen und dich trotzdem gesund ernähren willst und einfach auch gut fühlen willst, dann versorgen wir dich innerhalb von 5-6 Minuten mit heißem Wasser, kommt in den Becher, umrühren und dann gibt's alles in Top-Bio-Qualität, was du brauchst. Sei es am Mittag. Ich persönlich jetzt zum Beispiel, wir haben hier Indian-Style mit Mandeln, rote Beete, Kokos. Das ist eigentlich so mein perfektes Frühstück, weil du halt alles bekommst, schon mit vielen pflanzlichen Proteine, viele Ballaststoffe, ist auch alles vegan und da ja, dann bin ich ready for the day jeweils. Und macht halt angenehm satt, also das ist auch ganz wichtig. Ist nicht so ein Klumpen dann irgendwie im Bauch, sondern du sparst eigentlich deine Energie für das, was wirklich wichtig ist, wenn du dann wieder auch arbeiten willst nach dem Essen und nicht schlafen willst. So. Deshalb passt es ganz gut auch überall ins Büro oder für Leute, die einfach auch Gas geben wollen im Leben. Da passt es perfekt hin mit unseren Feel Food Meals, ne?
Korrekt, ja.
Ja, jetzt habt ihr ja auch relativ hohe Standards damit. Das heißt, ich habe immer so ein bisschen auf der Verpackung verfolgt. Vegan, hast du eben schon gesagt, ist es. Es ist biozertifiziert.
Genau.
Ne? Was habt ihr noch alles drauf?
Glutenfrei, dann viele Ballaststoffe. Das weltweit erste bio-vegane Vitamin B12 haben wir auch.
Das finde ich ganz spannend. Warum weltweit das erste?
Da muss man vielleicht die Leute gerade mal abholen. Also es ist ja ein Bioprodukt und es ist biozertifiziert. Und das bedeutet, dass du eigentlich in Bioprodukten keine Vitamine hinzugeben darfst. Das ist gesetzlich verboten. Wenn du dich biozertifizieren möchtest, darfst du das nicht hinzugeben. B12 ist ja vor allem für die Leute wichtig, die sich pflanzlich ernähren wollen, weil sie das sonst eher als Supplements oder so in der Ernährung aufnehmen. Und ja, Fabian hat da einen Professor aus der Schweiz kennengelernt und mit dem machen wir es eigentlich möglich, das hinzuzufügen. Was kannst du nochmal genau erklären?
Ja, und die Challenge war sicher, dass man das biozertifizieren kann, weil wenn ich sonst diese Menge an B12 da reinbekommen möchte, müsste ich irgendwie Algenpulver, Chlorella, wie auch immer, Spirulina reinpacken und dann habe ich einfach hier eine grüne Soße drin und schmeckt alles nur noch nach, Nordsee, oder wie sagt man, ne?
Das wird dann die Fischversion.
Genau, ja. Und dann ist halt auch unangenehm. Also, und es ist nicht mal biozertifiziert. Und der Trick hier ist eigentlich, oder das Ding ist, dass die Masse, aus dem das Produkt, das Pulver dann entsteht, biozertifiziert wird. So, und dann gibt es ein Pulver da draus und einen Trägerstoff. Und dann haben wir das geschafft, tatsächlich als Erste hier in Deutschland, das mit einem Bio-Gütesiegel zu zertifizieren. Das ist auch immer so spannend, wenn man dann bei der Biokontrollstelle und erzählt mal irgendwas, nachher so, das geht nicht so. Na, doch, wir schaffen das schon.
Geht.
Man muss halt einfach irgendwie ein bisschen tiefer gehen und am Schluss hat es geklappt. Also es war echt spannend, Prozess und genau. Und jetzt sind wir super happy, dass es bald losgeht.
Ja, also vielleicht noch zu dem Bio, das war wirklich krass. Die Frau saß in der Kontrolle, es war zu Corona-Zeiten bei mir zu Hause und sagte, nee, das funktioniert nicht, das können wir nicht machen, das ist nicht erlaubt. Und wir saßen da, ja doch, das geht, das wurde uns genauso gesagt. Dann hat sie das mehrfach nochmal rückgesprochen und so weiter und irgendwann kam dann durch, okay, ja, ihr seid die Ersten und es ist komplett neuer Fall und es klappt tatsächlich so, wie ihr euch das vorstellt. Und jetzt ist es biozertifiziert.
Ja. Mega gut. Wie muss man sich das denn vorstellen, Fabi, wenn du jetzt als Koch quasi eine Mahlzeit, die man mit Wasser aufgießt, kochst in der Produktion? Wie kann man sich das so ein bisschen... Kochst du dann das einfach ganz normal oder wie kriegst du das dann nachher in die Trockenform rein?
Das ist eine gute Frage. Ich habe zum Glück irgendwie eine... Ja, nicht eine Gabe, aber irgend so ein... Auch kein Talent, ich weiß nicht, wie das Wort ich das nennen soll, aber ich habe so ein sensorisches Verständnis, dass ich, wenn ich etwas in meinem Kopf habe und zum Beispiel mit meiner inneren Stimme, wenn ich die benutzen will, damit arbeite, dann zum Beispiel rote Beete mit irgendwie Kokos, so keine Ahnung, dann weiß ich halt schon, ich schmecke das und rieche das und spüre das halt schon komplett fertig, so mit meiner Vorstellungskraft und das ist, glaube ich, einfach. Ja, also das hilft natürlich extrem, ne? Also ich kann irgendwie etwas mir so vorstellen, all the way bis zum fertigen Ding und weiß dann eigentlich schon, wie es schmeckt, bevor es irgendwie irgendwo produziert wird. Und so arbeite ich eigentlich auch hauptsächlich. Nebst dem, dass ich alles auch physisch natürlich koche und schaue und versuche und Rezeptentwicklung und Produktentwicklung ist ein riesengroßer Prozess. Also es ist nicht nur einfach irgendwie Hauptsache das Ziel ist, dass zum Schluss etwas entsteht, sondern unterwegs dahin, bis etwas entsteht, passieren so viele Dinge, wo ich dann auch mit Franzi wieder Kontakt aufnehme, wir sind die ganze Zeit im Prozess, aber einfach so, ey, jetzt ist das, es kann auch in die Richtung gehen, was meinst du? So, also da ist es irgendwie halt auch spannend am Schluss, wenn ich jetzt so ein Feelfood-Becher tatsächlich mit heißem Wasser aufbrühe und dann das Resultat sehe, muss ich schon sagen, also es ist schon krass, was wir da gemacht haben, weil du würdest halt nie erraten, dass es irgendwie ein Instant-Produkt ist. So. Und ich meine, die Sachen, die da drin sind, unsere ganzen Zutaten, diese hochwertigen Ingredients, ich weiß halt, was drin ist. So. Ich esse das jeden Tag. Und das Krasse, wie gesagt, ist, dass diese Kombination und Ergänzung von den ganzen Gewürzen, die sind ja zum Teil auch schon getrocknet. Also Hafer ist schon trocken, dieses Soja-TVP ist schon getrocknet, so wir müssen nichts noch irgendwie zusätzlich in einen Prozess, sondern ist eigentlich mit dem heißen Wasser wieder perfekt am Schluss.
Was ist denn euer typischer Kunde? Eine Franzi und eine Madeleine wahrscheinlich.
Eine Franzi und eine Madeleine, ja, tatsächlich. Leute, die... ja,
weil wir gerne essen. Oh, es gibt was zu essen.
Weil wir gerne essen, nee, aber weil wir natürlich uns, ja, wir beide schon, klar, uns irgendwo fit halten, schauen, dass wir uns trotzdem gesund und gut ernähren, ne? und beide, ich glaube, das kann ich auch von Madeleine sehr stark bestätigen, viel arbeiten und uns trotzdem überlegen, gut.
Und viel essen.
Wie kann man sich einen Tag gut versorgen? Ne? Gerade wenn wir irgendwie im Mokandada etc. saßen, so mittags so ein Feelfood zu essen, ist halt perfekt, weil du ja das Ganze ungekühlt, also Feelfood ist ungekühlt haltbar, du kannst es perfekt einfach mitnehmen. Heißes Wasser gibt es dann überall und dir ist perfekt aufbrühen. Also ja, Leute wie wir, die viel arbeiten, die trotzdem Wert auf eine gesunde Ernährung legen und sich gut versorgen wollen.
Ja, aber auch es passt halt auch perfekt, wenn du einfach dieses, wenn dir das wichtig ist, wie du dich fühlst. Und das ist halt, und ich glaube, das Verständnis haben wir jetzt dann irgendwann mal. So, das kommt noch in den nächsten 10 Jahren verstärkt, aber irgendwann haben wir dann begriffen, dass es wichtig ist, was wir essen. So, und dass wir einfach aufhören müssen, irgendwelchen Scheiß, zu essen oder zu uns zu nehmen. So. Und dass die Nahrungsaufnahme einfach viel bedeutender ist, als einfach nur satt werden. So, und genau das bieten wir halt mit Feel Food. Ja, wir geben dir dieses gute Gefühl, weil wir uns irgendwas überlegt haben dabei. Ne?
Ja, voll. Jetzt stehen die Becher hier und jetzt sollen ja bald noch mehr Becher entstehen. Jetzt habt ihr eine Crowdfunding-Kampagne gemacht. Das haben wir auch so ein bisschen mitverfolgt und die lief auch sehr, sehr erfolgreich. Das haben Franzi und ich mit der Linda, die auch im Podcast war, auch entsprechend begossen.
Korrekt.
Jetzt, was ist jetzt der nächste Step oder vielleicht nochmal einen Schritt zurück? Crowdfunding ist ja jetzt auch nicht gerade unaufwendig. Oder was hat euch dazu bewogen, überhaupt Crowdfunding zu machen und wie lief das so ab?
Ja, ich glaube, wir holen dann Tacken tatsächlich aus, genau. Wir hatten am Anfang erstmal nach der Produktentwicklung und so eine kleine Variante gemacht. Es waren so 1000 Becher pro Sorte, also 3000 Stück, die wir am Anfang über den Webshop verkauft haben, erstmal Feedback gesammelt haben und gemerkt, okay, irgendwie kommt das Produkt hier cool und gut an. Jetzt wollen wir es eigentlich größer produzieren. Und um das größer zu produzieren, haben wir uns halt überlegt, okay, wie können wir es eigentlich finanzieren? Wie können wir auch die Zeit überbrücken, bis wir richtig groß produziert haben? Weil es halt schwierig ist, gerade im Food-Bereich. Du sagst gerade, wie schön, man hat was physisch in der Hand. Ja, es ist aber mit sehr viel Geduld verbunden, die Rohstoffe zu bestellen, die Becher zu bedrucken und so. Das dauert einfach super lange. Und dann haben wir gesagt, cool, dann lass uns doch die Zeit füllen, lass uns eine Crowdfunding-Kampagne machen. Die lief dann von Mitte November bis Mitte Dezember. Und wie du schon sagtest, sehr erfolgreich. Da haben wir ja im Prinzip viele Feelfood-Becher schon drüber verkauft, aber auch so Kleinigkeiten hier, ja, unser Merch.
Ich habe noch nicht so einen Pullover bekommen.
Testdruck tatsächlich, ja, Pullover etc. gemacht, freie Unterstützung und alles und genau mit der Energie und dem ganzen positiven Feedback, was da jetzt bei rumkam, geht's dann Ende Januar in die große Produktion, wo wir dann ja echt ordentlich Becher produzieren und es dann im Februar endlich wirklich über den Webshop bei uns verkaufen. Genau.
Wie zieht man jetzt so ein Crowdfunding auf? Muss man auch ein bisschen planen, gell?
Ja.
Also das ist halt, ist schon spannend, weil ich glaube, am Schluss erzählt dir schon jeder irgendwas anderes, aber du musst halt einfach überzeugt sein, das Ding wirklich durchzuziehen. Und du musst halt einfach, du weißt, okay, das gibt kein Zurück. So, wenn du das machst, willst du das wie soll ich sagen, gewinnen. So, das ist wie klar. Und dann machst du halt alles, dass du dazu kommst. So. Und bei uns, also ganz ehrlich, wir haben das schon sehr ambitioniert aufgezogen. Also wir haben das innerhalb von was?
Wir hatten eigentlich nur so 3-4 Wochen. Also es war so eine richtige Hauruck-Aktion, aber wie Fabi sagt, also vielleicht für alle, die Crowdfunding nicht direkt kennen, Crowdfunding basiert auf dem Alles-oder-Nichts-Prinzip. Das heißt, du setzt ein Funding-Ziel und entweder du erreichst dieses Ziel und dann kriegst du auch das gesamte Geld von der Crowd oder du erreichst das Ziel eben nicht und dann geht das Geld an die Crowd zurück. Und ich meine mal ganz ehrlich, was gibt es Bitteres als das Gefühl, dass du dein Ziel nicht erreichst und das Geld fließt zurück, obwohl vielleicht, ich weiß nicht, du knapp dein Ziel erreicht hättest. Das war bei uns zum Glück ja nicht der Fall. Aber dementsprechend bist du auch gezwungen, das Ganze wirklich gut vorzubereiten. Und wir haben ja hauruckmäßig Videodreh und so weiter geplant. Also du brauchst ein cooles Video, um die Leute zu überzeugen. Fotos geshootet etc. dafür gemacht, um die Seite zu gestalten an sich. Du fängst dann an, die Pakete durchzuplanen und durchzurechnen. Du gibst nämlich in der Regel nicht nur deine Becher oder dein Produkt an sich raus, sondern wie bei uns eben auch noch mit Merch verbunden. Wir hatten irgendwie noch so Beanies dazu, Hoodies als Feelfood Fanpaket. Wir hatten Möglichkeiten, naja, es gab einen Kochkurs mit Fabian, der wurde diverse Male dann auch gebucht. So verschiedene Gimmicks noch dazu, um das Ganze halt so ein bisschen interessant und spannend zu gestalten. Du planst das alles durch und dann kommt eigentlich erst die harte Arbeit, wenn dein Projekt steht, die ganzen PR-Maßnahmen und so weiter da drumherum zu planen. Da hatten wir ziemlich Glück, dass der Kölner Stadtanzeiger uns auch noch ziemlich zeitlich passend interviewt hat und das Ganze rausgebracht hat, ja, so Anfang, Mitte von der Crowdfunding-Kampagne. Und wir haben echt Gas gegeben, was irgendwie persönliche Kontakte, Netzwerk etc. angeht. Überall das irgendwie reingepostet, den Leuten gezeigt, promoted etc., damit sich das Ganze halt verbreitet, ne? Und auf kurze Zeit dann da so eine Summe zusammenkommt.
Ja. Vielleicht, ja, hört der eine oder andere noch zu. Vielen, vielen, vielen lieben Dank an der Stelle noch. Wir haben einen Zuhörer, der uns unterstützt hat.
Wie viel habt ihr jetzt eingesammelt?
Es waren 22.000.
Not bad.
Ja. Das Ding ist, wir haben es halt auch sportlich dann durchgezogen. Also schnell vorbereitet, intensiv. Und genau so haben wir es dann auch umgesetzt. Also schnell umgesetzt und auch intensiv umgesetzt. Also eigentlich so das Konzept voll durchgezogen. Und weil du kannst ja auch bis zu 3 Monate, wir haben das, glaube ich, nur...
Wir hatten einen Monat mal. Also das ist schon knackig. Sagt auch jeder, das ist das Minimum, was du brauchst, bis die Leute überhaupt erstmal aufmerksam sind auf deine Kampagne. Aber wir konnten nicht länger, weil wir gesagt haben, wir müssen vor Weihnachten fertig werden. Und dementsprechend war so ja die Zeitplanung immer weiter später im Jahr. Und es hieß, okay, jetzt brauchen wir Crowdfunding, jetzt starten wir
länger
das.
Länger brauchst du auch die Kohle. Ja?
Und haben es dann für einen Monat durchgezogen. Also, wenn man es jetzt planen sollte, für alle, die zuhören und
Pro-Tipp,
sagen, hey,
Franzi, ja, Pro-Tipp.
Ein bisschen mehr Zeit ist schon nicht schlecht. Also, um sich noch länger darauf vorzubereiten. Wir hatten das Glück, dass wir echt, ja, mit Praktikantenteam und so weiter kriegst du schon gestemmt. Aber wenn du mehr Zeit hast, hast du natürlich auch die Möglichkeit, irgendwie ein zweites Funding-Ziel zu setzen und ja, da irgendwie also, nochmal länger die Leute...
Ja, das stimmt, auf jeden Fall. Mein Pro-Tipp wäre jetzt zum Beispiel auch sicher, einen Plan zu haben von potenten Menschen im eigenen Netzwerk, die halt auch in der Lage sind, 750 oder 2000 oder 500 oder ein paar größere Beträge als nur so 20 Euro und beides genauso wichtig, aber einfach auch so ein paar Joker, sag ich jetzt mal, mit an Bord zu nehmen, die das auch cool finden und die man nicht zwingen muss, sondern die aus eigenem Interesse, aber die halt auch Spaß an der Sache haben, dass man die auch mitnimmt, um auch ein bisschen vorwärts zu kommen natürlich, ja.
Habt ihr da auch so rechtliche Themen, die euch so ein bisschen aufgehalten haben beim Thema Crowdfunding, wo ihr so vielleicht gar nicht vorher ab auf dem Schirm hattet? Du hattest ja eben schon gesagt, Alles-oder-Nichts-Prinzip ist wahrscheinlich so ein Ding, ne?
Genau, Alles-oder-Nichts-Prinzip ist ein absolutes Ding und dann kamen die rechtlichen Kniffe bei uns jetzt vor allem im Nachgang. So, das sagt auch mein Steuerberater so, ja, das kommt öfter vor. Die Crowdfunding-Plattform, wir haben es bei Startnext gemacht, sind an sich ganz gut organisiert, führen dich super durch den Prozess und so durch. Und schreiben dann aber gerne auch so, ja, für nähere Beratung gerne an den Steuerberater wenden. So, und der Steuerberater sagt oft auch, ja, gut, ist halt irgendwie auch ein totales Sonderthema. Und bei uns kam dann das Sonderthema auf mit der Umsatzsteuer, die jetzt auch noch mit Corona dazu kam, dadurch, dass wir eigentlich letztes Jahr fertig waren, die Startnext-Seite aber dein Geld noch erstmal einbehält, weil der Kunde irgendwie das Ganze noch widerrufen kann, wenn er möchte. Das hat einen gewissen Zeitraum, das überschreitet bei uns jetzt leider die Neujahrsgrenze.
Nein!
Ja, und dementsprechend fällt man jetzt umsatztechnisch doch wieder in die höheren Klassen rein, nämlich dann irgendwie mit 7% und 19% statt 5% und 16%. Ist dabei, das alles auseinander zu klamüsern. Und was auch echt uncool ist, du musst dir am Anfang überlegen, ob du Rechnung schreiben kannst oder nicht. Wir sind ja gegründet schon als GmbH, also ja, können wir Rechnung schreiben, haben das natürlich angegeben. Und ich dachte so, ach, das machen so ein paar Leute. Nee, wir haben weit über 100 Leute, die gerne eine Rechnung hätten. Und jetzt sitzt du halt da dran und musst dir irgendwelche Programme überlegen, wo du diese Rechnung einzeln zusammenstellst und deine Pakete einzeln auseinander pflückst, weil du natürlich auch noch Essen, was geringer besteuert wird als Pullover, dann mit 19%, in den Paketen auseinander pflückst und da einzeln ja zum Teil händisch die Rechnung tippst. Also das nur als Tipp, überlegt euch vorher, falls man eine Crowdfunding-Kampagne plant, wie man das später alles in die Systeme reinbekommt und vor allem ja das Ganze abrechnet und vor allem den Steuerberater vorwarnen, dass da ein bisschen was kommt, was uncool ist nachher.
Hat er sich gefreut?
Ja, hat er sich gefreut.
Aber hat man auch nicht so am Schirm, ne? Also
nö,
ihr wart gerade jetzt mit der Änderung von der Umsatzsteuer.
Genau, und so. Das war total ätzend, also wirklich, weil ich dachte auch, ja, wir sind ja vor Weihnachten fertig, easy, der geringe Satz, wunderbar, alles durchkalkuliert, nachher denkst du ja, toll, Startnext behält das Geld ein, später wird ausgezahlt, also leider auch erst dann. Und der Realisierungszeitraum, also wenn die Goodies rausgeschickt werden, liegt halt auch im Jahr 2021 schon, von daher hast du das vorher nicht ganz mitgeplant, ja.
Aber Crowdfunding kann sich lohnen. Wenn man den Aufwand da reinsteckt und das vernünftig betreibt, dann...
Es kann sich lohnen, man muss aber sich schon ehrlich eingestehen, also es ist echt Aufwand auch.
Marketing, ne?
Und du brauchst wirklich Marketing-Power. So. Also wir haben natürlich keinen Cent ins Marketing irgendwie investiert, weil das Crowdfunding so, ne, die Leute sollen an dein Produkt glauben und du zeigst sie jetzt
15.000 Euro Marketing kosten,
genau, ne? Also
20.000 Euro Crowdfunding.
Genau, dafür kein Budget. Aber es geht schon natürlich, klar, Budget drauf für irgendwie das Video und so weiter, für Leute, die generell da dran sind und arbeiten. Es geht Budget drauf für die Startnext-Seite, die kriegen auch Gebühren etc. Also das ist schon...
Was kriegen die so?
Boah, wie viel Prozent war das? Boah, 5-6 oder so?
Ja, das Ding ist halt...
Wir wollen ja auch irgendwie Geld verdienen, ne?
Ja klar, und total fair.
Ja, und du 20, ja, wenn du 20 einsammelst, hast du nachher nicht 20.000 auf dem Konto. Nee, oder das Ganze. Man muss einfach auch für das, vielleicht einen kleinen Tipp nochmal, einen eigenen Finanzplan irgendwie aufstellen, ja, für das Ganze. Wirklich die Kosten schön, jede Position einzeln. Das braucht es halt einfach. Und das ist halt auch ein Teil von der guten Vorbereitung, damit du dann keine bösen Überraschungen hast. Ja, wie immer eigentlich so, oder? Und dann siehst du, okay, da ist das und so weiter. Und dann auch nicht vergessen, dass Crowdfunding vor allen Dingen auch einfach per se eine Marketingaktion auch ist, um neue Leute zu erreichen und neue Menschen irgendwie ans Boot zu holen, aufs eigene Boot zu holen. Irgendwo, ne?
Ja, gibt es auf jeden Fall einige Dinge zu beachten. Wir haben jetzt anlässlich dessen auch direkt gesagt, dass wir nächste Woche dann eine rechtliche Folge zum Thema Crowdfunding machen. Sehr gut. Wenn euch das interessiert, dann unbedingt nächste Woche dann in den Podcast reinhören.
3 Monate zu spät. Hätten wir gut brauchen können.
Ja, das sage ich ja öfter bei Madeleine. Madeleine erzählt ja auch immer von den Aufbauprodukten und so weiter von der Academy. Und ich denke mir immer so, ja, danke, das hätte ich
vor einem
halben Jahr gebraucht. Also, Dankeschön.
Versuchskaninchen. Und andere profitieren, aber das ist doch gut. So soll es auch sein.
Also, tut mir leid. So, ich beeile mich.
Das ist Startup Groove. Muss so sein.
Ja,
man lernt voneinander und profitiert. Also nur so kommt man weiter. Das ist halt auch das Schöne in der Startup-Welt, dass man wirklich so auch von diesen Fuck-Ups, bla bla bla, wie man auch immer das nennen will, lernen kann. Voneinander.
Total.
Von
anderen,
ja,
ganz wichtig. Das ist vielleicht auch ein guter Tipp, ne? Wenn ihr irgendwie die Gelegenheit habt, so ein Netzwerk und sowas zu haben oder auch so ein Accelerator-Programm, muss man ganz ehrlich sagen, vielleicht auch nochmal Dank an Okandada.
Ja.
Das ist ganz lustig, weil die allererste Raketenstart-Podcast-Folge habe ich damals gemacht mit Jessie und Sandrina, die ja die Gründerin vom Okandada
ist.
Ja, genau. Da ging es quasi los und es war auch total cool. Und jetzt, wenn ich so auf das Jahr zurückgucke, auch dass wir ja so ein super enger Zusammenhalt waren, auch mit Katha von Florell und mit Linda, die ja auch im Podcast war und so die üblichen Verdächtigen, die halt immer im Büro waren und da die Nacht Schichten geschoben haben, das ist schon viel wert, auch der Austausch.
Absolut.
Untereinander. Ja.
Also ich glaube, wir beide sagen es auch, mehr kann man gar nicht profitieren, als wenn man ein gutes Netzwerk hat.
Total.
Also hier in Köln, aber auch bei uns, dadurch, dass Fabian dann auch noch zusätzlich in der Schweiz verdammt gut vernetzt ist, besser geht es gar nicht, ist Gold wert.
Ja. Köln ist halt auch, das muss man einfach auch nochmal sagen, also ich glaube, da sind sich mittlerweile fast alle in Deutschland einig, dass Köln einfach wirklich eine coole... Das ist einfach die, also hier wird Startup wirklich gelebt. So, ne? Also das spürt man wirklich, wenn man mit unterstützt. Und der Groove ist einfach da. Und man kann sich das gar nicht vorstellen, ganz ehrlich. Du kommst so in die Stadt und dann, du kannst dich so schnell vernetzen. Das ist unglaublich, weil es so viele, gut, jetzt mit diesem Virus-Pandemie-Zeugs halt ein bisschen schwieriger, aber sonst so viele Events und du gehst einfach hin und kennst niemanden. Am Abend gehst du raus und du hast 20 Kontakte und mindestens eine davon kann dir 1000% weiterhelfen und dann triffst du dann am nächsten Tag mega, ne? Köln.
Wie ist denn das drüben in der Schweiz? Oh.
Naja, also wir arbeiten da dran.
Ja.
Wir sind da echt einfach massiv hinten dran. Also wir sind da Meilen entfernt, ganz ehrlich. Aber wir arbeiten, also es kommt schon, aber da ist noch zu fest so dieser, mein eigenes Ding, ich will so mein eigenes Ding, ich weiß nicht. So dieser Selbstschutz ist in der Schweiz einfach noch viel zu groß. Aber das kommt. Aber wir sind da schon noch so gefühlt 5 Jahre im Verzug.
Ja, also es war schon ziemlich schnell klar, wir haben gesagt, wir gründen in Köln. Es hat so viele Vorteile, was Förderprogramme angeht, siehe Accelerator, Gründerstipendium etc. Was auch Praktikantensuche und sonst was angeht, natürlich bei mir auch mit der Connection zur Uni noch, ist es einfach viel leichter. Und das Netzwerk ist doch nochmal besser ausgebaut. Ja.
Aber so über die Grenze Gründen ist jetzt auch nicht so easy. Ne? Jetzt kommen wir wieder zu einem netten Rechtsthema. Jetzt haben wir hier das Sonderproblem Deutschland-Schweiz. Ich würde sagen, ich würde mal einfach so frech sein und vermuten, dass das jetzt nicht gerade, dass das schon eher schlaflose Nächte auch mal mitbringen kann, wahrscheinlich, oder? Das ist ja nochmal ein Doppelaufwand. Ja.
Das sind verschiedene Themen, oder? Also ich glaube schon, dass man auch sagen muss, Sonderproblem, aber auch Sonderchance.
Ja.
Definitiv, aber im Großen und Ganzen, es ist nicht leicht. Also die Schweizer, manchmal denkt man echt so, was ist los? So, ist einfach schade, oder? Dann irgendwie so Abkommen sind da, aber trotzdem nicht all the way, weil halt EU und Schweiz und dann diese Insel mitten in Europa, ist eigentlich unglaublich, ne? Also, aber Chance natürlich eben auch, weil die Kaufkraft in der Schweiz natürlich auch einfach extrem stark ist und wir von beiden Elementen profitieren können. Aber Franzi, du kannst sicher auch da irgendwie noch was Schlaues dazu
erzählen. Gib mal immer so ein bisschen Nähkästchen.
Ja, also tatsächlich, genau, wie Fabi sagt, die Kaufkraft in der Schweiz ist echt, echt cool. So, die Leute finden da auch das Produkt super. Wir hatten unsere Testversion, die 3000 Becher gingen wirklich fast 50-50 in Deutschland weg und in die Schweiz.
Ist cool, ja.
Das war cool und wir haben den großen Vorteil, unser Produkt ist sehr leicht. Das wird ja mit heißem Wasser erst aufgegossen, das heißt, es wird trocken versandt und wiegt erstmal nicht viel. Und das bringt uns einen Riesenvorteil, denn wir können sozusagen über den Warenpostversand, so nennt sich das, in die Schweiz verschicken. Das bedeutet, wenn dein Paket unter 2 Kilogramm wiegt, kannst du zollfrei in die Schweiz schicken. Und das ist für uns der Mega-Jackpot, denn wir merken das eben jetzt wieder hier Schwenker zur Crowdfunding-Kampagne mit Merch etc., mit Pullovern und sonst was. Das sind größere Pakete, die wir nachher wegschicken, bist du halt schnell über der Grenze. Was die 2 Kilogramm angehen und dann bist du wieder im Zollbereich drin und das ist gar nicht so einfach. Also du hast einmal die Zollthematik und dann hast du auch noch diese ätzende Thematik mit der Umsatzsteuer. Du hast so Lieferschwellen, das heißt, du bist erstmal hier in Deutschland gemeldet und führst ganz normal hier die Umsatzsteuer ab, fängst dann aber an, wenn du in der Schweiz mehr verkaufst, dich irgendwann da melden zu müssen. Und da sagt jetzt mein Steuerberater auch schon, oh, ihr verkauft aber viel in die Schweiz, freut mich ja, Franzi, finde ich ja ganz klasse, dass ihr jetzt unterwegs seid. Aber Moment mal, da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen und dementsprechend dann doch einen Steuerberater ins Weite in der Schweiz suchen, das da anmelden, da genauso Umsatzsteuer abführen und sowas. Also das ist dann doch nochmal ein bisschen komplizierter. Und der dritte Punkt, der es schwierig macht, ist einfach die Währung generell. Ne? Also alles andere schön Euro, wunderbar, kein Problem. Wir fangen jetzt an, verschiedene Online-Shops aufzubauen, einfach damit die Schweiz die Schweizer Franken bekommt und die Deutschen ihre Euros sehen können. Und genauso sieht es mit Zahlungsdienstleistern aus. In der Schweiz hast du irgendwie so PostFinance etc. Die haben ganz andere Systeme, die sie gerne nutzen, ähnlich wie bei uns irgendwie PayPal. Und dementsprechend musst du das an die Länder jeweils anpassen. Und ja, so arbeiten wir oft immer so ein bisschen doppelt und müssen alle Systeme da doppelt aufbauen. Aber wenn man das macht, ist das ein Riesenvorteil, weil was uns aufgefallen ist, sehr, sehr viele Startups machen es nicht und lassen die Schweiz außen vor, weil es gibt ja genug andere Länder und sind dann gar nicht auf dem Markt unterwegs. Und ich glaube, wenn man den Luxus hat, so wie wir, dass Fabian eben ja Schweizer ist, sich auskennt, da die Connections hat, wir irgendwie diesen Fuß in das Land setzen können, dann ist es wunderbar. Aber es ist schon viel Aufwand. Ja.
Das wundert mich jetzt nicht bei dir, weil ich halt weiß, dass du eh ambitioniert bist und immer noch mal die Extrameile gehen.
Ja, also bin ich auch froh, dass Franzi auch die Extrameile kommt und geht, und weil die braucht es definitiv, wie du jetzt gerade gesagt hast, Franzi. Aber eigentlich, man muss schon sagen, es ist auch ultra frustrierend, um nochmal vielleicht etwas Negatives, weil man denkt so, ey, was ist los? Also dann schaust du große Firmen, ich will jetzt keine Namen nennen, weil aus Respekt und so, aber es ist doch krank, ganz ehrlich. Die bezahlen null Steuern hier, Ding und da, machen einfach, was sie wollen. Und wir als kleine Startups müssen und wollen auch, weil wir pflichtbewusst sind, ehrliche, offene Menschen, so korrekte Menschen vor allen Dingen, weil wir was Gutes kreieren wollen, was einfach, ja, korrekt ist, so, halten uns dann an die Regeln, ne? Und also das ist schon echt, da denkst du dir, das ist krass, aber da stimmt irgendwas schon nicht ganz so, aber das ist dann so ein politisches Problem und das will ich jetzt auch gar nicht groß irgendwie noch vertiefen, aber das kann schon, muss man schon sagen, ja.
Ja, ist schon nervenaufreibend zum Teil, dass man sich überlegt, ach komm, warum klappt das jetzt nicht so easy und warum kann ich es nicht einfach dahin schicken? Nee, dann kommt wieder Zoll hier und doch noch irgendein Problem. Also von daher, Aber ja, es hat Vor- und Nachteile.
Man macht das Beste draus und ihr könnt dann, ich zwack mir dann wieder so zum Thema geben und nehme, ich zwack mir dann eure Learnings aus der Schweizer Sache wieder ab.
Ja, gerne. Weil,
und dann also, können wir es wieder weitergeben.
Ich muss echt sagen, ich war am Anfang da tatsächlich ein bisschen enttäuscht. Dachte, Netzwerk, cool, jetzt kann ich ja mal fragen, wie das funktioniert, und fragte mehrere Gründer, die irgendwie ein physisches Produkt haben, und alle gucken mich an, Schweiz.
Why?
Ich?
Warum tust du dir das an?
Mir nicht so. Und ich so, wie, kannst du mir jetzt nicht erklären, wie das geht? Und fing dann an, irgendwie mit IHK und Co. zu telefonieren. Und die sagten mir auch, oh ja, Schweiz, ah ja, da muss ich es aber dann doch nochmal weiterleiten. Und der Nächste kennt sich aus. Hab dann verschiedene Informationen bekommen, was die Lieferschwellen angeht und so. Also es ist nicht gerade das Lieblingsthema von allen, weil es eben nicht EU ist. Ne? Also Österreich, dahin schicken wir auch, gar kein Problem. EU, alle Linien klar, alle kennen sich aus. Steuerberater sagt, ach komm, machen wir. Schweiz kommt dann, ach, dann sucht ihr doch nochmal zur Sicherheit wen da.
Es weiß auch keiner.
Weil es keiner weiß, ja. Also,
gefühlt macht es keiner und das weiß es keiner. Und dann denkst du so, okay, ja, was muss ich jetzt machen? Mit diesem Zollfreilager arbeiten? Muss ich jetzt irgendwie Container auf einmal in die Schweiz, dort ein Lager und dann verzollen normal und dann einfach nur in der Schweiz faktisch verkaufen? Oder wie kann ich, also das ist, ja, das ist schon
Es gibt tatsächlich ohne Ende Firmen inzwischen, die sich nur auf Import-Export mit der Schweiz spezialisiert haben.
Also habt ihr da jetzt eine gefunden oder wie habt ihr das
gemacht? Nee, wir können eben über diesen Warenpostversand ohne Zoll in die Schweiz schicken. Das ist fürs Erste gut. Wo es jetzt schon knackiger wird, ist, wenn wir jetzt weitere Firmenkunden angehen, weil da verschicken wir eben palettenweise richtig große Pakete in die Schweiz. Die müssen dann verzollt werden. Das kann unser aktueller Fulfillment-Dienstleister schon auch abwickeln. Aber ja, kostet dann auch seine paar Euro extra so in etwa.
Ja. Okay. Wenn also jetzt jemand zuhört, der absoluter Schweiz-Pro ist, das
wird
wahrscheinlich, wenn
meldet
ihr auch sagt, meldet euch.
Ansonsten ist CN22 das Zauberwort.
Ja, CN22, das war, glaube ich, unser Glücksmoment, weil das ist dieser Warenpostversand, dass du zollfrei schicken kannst. Und wir haben uns die ganze Zeit gefragt, warum wussten wir das nicht? Ich glaube, wir haben monatelang nicht gewusst, wie man das Problem löst, bis wir irgendwann darauf gekommen sind und dann gemerkt haben, okay, ist ja doch eine übliche Sache, warum nutzt das keiner?
So, jemand hat es dann irgendwann mal am Telefon erzählt, so, ja, das ist normal, das macht man so und so. Okay, gut.
Dann machen wir
gefühlt
das jetzt
so seit
auch.
Einem Jahr an dem Thema, so back and forth und naja. Yeah.
Jetzt wisst ihr, wie ihr in die Schweiz schicken könnt, wenn ihr leichte Dinge habt. Ne?
Ja.
Was war da die Grenze? CN22,
2 Kilogramm.
2 Kilogramm.
Pro Paket, ne?
Pro Paket.
Ja.
Genau. Ja, spannend. Das jetzt habt ihr gerade gesagt, Businesskunden ist wahrscheinlich auch was sich dann natürlich lohnt, ne? Wenn man direkt dann palettenweise natürlich arbeiten kann. Da seid ihr ja auch jetzt fleißig gewesen in den letzten Wochen, so wie ich das mitbekommen habe. Man würde jetzt eigentlich denken, so okay, klassischer Weg wäre dann in den Handel erstmal, aber da macht ihr das ja momentan ein bisschen anders.
Genau, wir haben uns eigentlich entschieden, also wirklich aktiv entschieden, lass uns nicht direkt in den Handel gehen, sondern lass uns online bleiben, weil unser Produkt perfekt ist, es online zu versenden, es ist lange haltbar, es kann trocken gelagert werden, von daher perfekt irgendwie online da die Zielgruppe anzusteuern und wird dementsprechend ja ab Februar in unserem Webshop erhältlich sein. Und dazu machen wir eben Vertrieb an Firmenkunden, weil wir eben ja vorhin schon sagten, okay, eigentlich Leute wie wir, die viel arbeiten, die sich aber trotzdem cool, lecker ernähren wollen, für die ist das genau das Richtige und dementsprechend wird es an Firmenkunden verkauft, die das dann ihren Mitarbeitern zur Verfügung stellen können.
Ja, das ist halt echt praktisch und für jetzt in den Gesprächen mit den größeren Firmen hat sich herausgestellt, dass die Leute, die zu Hause im Homeoffice sitzen, hat auch irgendwie irgendwann mal vielleicht nicht jeden Tag dreimal kochen wollen, wie auch immer so, und trotzdem etwas Gutes brauchen. Und dann ist halt auch cool für größere Firmen, ihren Mitarbeitern einfach auch mal so eine Aufmerksamkeit mit nach Hause zu schicken, als Geschenk irgendwo. Egal, ob Weihnachten ist oder nicht, so spielt da keine Rolle. Ich meine, die Mitarbeitenden sind echt ein Teil, das Wichtigste von einem Unternehmen. Wenn die happy sind, dann kommt es auch gut irgendwo, ne? Und das haben die Leute jetzt schon begriffen, auch in der Situation, dass es wichtig ist, da auch irgendwie Zeichen zu setzen mit den Leuten, die einem unterstützen. Und da machen wir coole Aktionen. Das ist echt Corona-proof, our food.
Ne? Ich wollte gerade sagen, da war das Timing dann vielleicht doch ganz cool eigentlich, ne?
Ja, was das angeht schon. Also wir sind eigentlich wenig beeinträchtigt, dadurch, dass wir online aktiv sind, dadurch, dass wir unsere Gründerfernbeziehungen haben, so online arbeiten, auch Praktikanten etc. online da super zuschalten können, sind wir nicht wirklich beeinträchtigt. Nee,
vielleicht viel wohl ja im nächsten Lockdown das neue Klopapier.
Ja, dann kann man das.
Kann man gut im Keller bunkern.
Ja, definitiv. Ist wunderbar, um sich das nach Hause zu stellen und zu hamstern.
Ja, bei uns ist Hamstern erlaubt, glaube ich.
Das war der perfekte Werbespruch. Da könnt ihr eine gute Kampagne drauf machen.
Ja, ja. Viel Food
Hamstern. Hamstern erlaubt und dann so schön mit dicken Backen.
Dicken Backen, genau. Yes.
Ja, sehr gut. Ja, hoffen wir mal, dass trotzdem die Situation sich ein bisschen erledigt. Bei euch mache ich mir auf jeden Fall keine Sorgen, dass es gut laufen wird. Und ich begleite natürlich die Entwicklung auch immer weiter. Und wer weiß, vielleicht sitzt man in einem Jahr wieder hier und dann können wir noch ganz viele neue Sachen besprechen, die ihr erlebt und gelernt habt. Vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Es war sehr, sehr schön, mit euch zu quatschen. Und ich hoffe, euch hat das Zuhören auch Spaß gemacht. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und wenn ihr natürlich mal Bock habt auf Feel Food, dann könnt ihr das jetzt im Online-Shop ja auch wieder bestellen, ne?
Genau, wann kommt die neue Lieferung? Feel-food.com im Februar.
Gibt's was zu snacken.
Sehr ganz gut. Klar.
Dann bis dann.
Ja,
bis
lieben dann. Dank, Madeleine. Bis dann.
Vielen Dank.
Tschüss.
Ciao, ciao. Ciao.
So, das war unser erstes Interview in 2021 und ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen. Ihr findet natürlich unter www.feel-food.com noch ganz viele Infos zu Franzi, Fabi und natürlich auch ihren Produkten. Und wenn ihr was bestellt, dann sagt mir doch gerne mal Bescheid, wie ihr es fandet, damit ich das Feedback erstens weitergeben kann und zweitens wir das vielleicht auch auf unseren Social-Media-Kanälen ein bisschen teilen können. Wir werden auch mal ausprobieren, wie das Ganze denn so schmeckt. Ich kenne natürlich die Versionen aus dem Herstellungsprozess, aber die endgültige Version, die steht jetzt erst auf meinem Tisch. Und wenn du noch mehr rechtliche Hacks möchtest für deine Gründung, dann melde dich doch jetzt für den Presale der Raketenstart Academy an, die jetzt im Frühjahr launchen wird und sichert dir damit 20% Rabatt auf das Academy-Basispaket für Startups. Das wird dir sicherlich bei deiner Gründung weiterhelfen, denn da bringen wir dir alle rechtlichen Themen bei, die du unabhängig von deiner Branche für deine Gründung wissen musst und wie du zum richtigen Unternehmer wirst, der alle rechtlichen Themen auf dem Schirm hat. Außerdem gibt es nächste Woche eine Spezialfolge, denn wir haben ja heute über Crowdfunding gesprochen und nächste Woche werden wir über die rechtlichen Themen, die du bei Crowdfunding auf dem Schirm haben musst, sprechen. Ich freue mich drauf, schalte auf jeden Fall wieder ein und bis dahin wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Bis dann!